Welche Verbindung zwischen Joseph Pulitzer und Jules Verne besteht und warum eine Reporterin rast und irre wird, erzähle ich euch und meiner geliebten Schwester Millie in der heutigen Folge von Sister React. Die Fotos findet ihr wie immer auf Instagram unter sisterreact_podcast. Also, seid gespannt und guckt und hört rein. Viel Spaß wünscht euch Christina.
Das ist Sister React, der True Story Podcast mit Information, Emotion und Reaktion.
Von und mit Melli und Christina.
Hallo Schwester.
Hallo Schwesterherz. Willkommen zurück nach der Sommerpause.
Hast du den Sommer schön verlebt?
Ja, war sonnig, sag ich mal so. Zumindest in manchen Teilen.
Ja, und sonnig du? Und regnerisch.
Ja, ja auch. Genau.
Herzlich willkommen. Genau, herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Ich habe heute, liebe Millie, für meine Recherche dieser Podcast-Folge mal wieder ein Buch zur Vorbereitung gelesen. Das passt auch ganz gut, denn heute geht es um jemanden, der das Schreiben auch zu seinem Beruf gemacht hat. Und zwar wollte ich dir heute die Geschichte von Elizabeth Jane Cochran erzählen. Kommt dir irgendwas an diesem Namen bekannt vor?
Ja, Cochran. Gefühlt hat man den schon zweimal, glaube ich, sogar den Nachnamen.
Es ist mittlerweile die dritte Frau, die mit dem Nachnamen Cochran heißt, genau. Also es scheint so, dass Cochran der amerikanische Name analog zu Maya Schulze-Schmidt-Müller ist.
Ja, scheint fast so. Oder es ist einfach gute Genetik.
Vielleicht, ja. Vielleicht auch das. Also, Elizabeth Jane Cochran wurde am 5. Mai 1864 als drittes von fünf Kindern des Ehepaars Michael und Mary Jane Cochran in den USA geboren. Ihr Vater hatte bereits, halte ich fest, 10 Kinder mit seiner ersten Frau, als er Elisabeths Mutter kennenlernt. Die beiden verlieben sich und bekommen 5 weitere Kinder. Eins davon ist Elizabeth. Sie wächst erstmal im relativen Wohlstand auf. Ihr Vater ist Mühlenbesitzer und Bezirksrichter. Ihre Mutter kommt aus einer reichen Familie. Doch im Jahr 1871, als Elizabeth gerade einmal 6 Jahre alt ist, stirbt ihr Vater. Der Verlust des Vaters hinterlässt nicht nur emotionale Schäden, auch von dem aufgeteilten Vermögen für insgesamt 15 Kinder und die Mutter bleibt nach der Aufteilung nicht mehr allzu viel übrig. Elizabeths Mutter kann den Hof und die Ländereien nicht mehr halten und beschließt, ein weiteres Mal zu heiraten. Doch der zweite Ehemann stellt sich als missbräuchlich, alkoholabhängig und gewalttätig heraus. Elisabeths Familie durchlebt die nächsten Jahre eine schwierige Zeit mit dem Stiefvater und verarmt. Da der verschwenderische Stiefvater das Geld der Mutter wirklich in kürzester Zeit einfach verpulvert. Elisabeths Mutter lässt sich nach 5 Jahren wieder scheiden und die gesamte Familie zieht, ohne den Stiefvater natürlich, nach Pittsburgh. Da selbst Elizabeths Erbe, womit sie eigentlich ihre Ausbildung als Lehrerin finanzieren wollte, fast vollständig verpulvert wurde, musste sie mit 15 Jahren ihre Ausbildung zur Lehrerin wegen Geldmangels abbrechen. Nachdem du jetzt weißt, dass Elizabeth keine Lehrerin geworden ist, ihr Beruf aber etwas mit Schreiben zu tun hat, was glaubst du, welchen Beruf hat sie ausgeübt?
Kannst du mir nochmal sagen, in welchem Jahr das ungefähr ist?
Ja. Also geboren wurde sie 1864 und wir sind jetzt 15 Jahre später.
Okay. Also ich gerade überlegt habe, bei Lehrerin ist ja immer so der klassische Frauenberuf, sage ich auch mal, gewesen, den Frauen überhaupt ausüben konnten. Und in vielen anderen waren sie ja auch teilweise gar nicht so sehr gesehen, wobei ich das gar nicht weiß, wie das in den USA so war. Es ist in Deutschland ja immer sehr so. Aber wenn es was mit dem Schreiben zu tun hat, würde ich jetzt einfach mal Journalistin sagen.
100 Punkte.
Ah.
Elizabeth wurde Journalistin.
War aber auch ein sehr guter Hint. Knapp kann ich anders sagen.
Und zwar wurde sie nicht nur irgendeine Journalistin, sie war die bekannteste der Girl Stunt Reporters und beeinflusste die Entwicklung des Journalismus maßgeblich. Girl Stunt Reporters oder auch Newspaper Women wurden junge Frauen Ende der 1880er Jahre genannt, die im Auftrag großer US-amerikanischer Tageszeitungen Reportagen über Missstände in Gefängnissen, Fabriken, Armenhäuser und Unterhaltungslokalen der Großstädte schrieben. Sie schrieben über soziale Brennpunkte, gesellschaftlich relevante Themen wie Abtreibung oder Missbrauch und machten diese Geschichten einer breiten Leserschaft zugänglich. Diese Reportagen stellten nicht nur einen enormen Fortschritt für die Journalistinnen dar, die sich bis dahin eigentlich darauf beschränken mussten, über Mode und Gesellschaftsklatsch zu schreiben, sondern spielten auch in der Entwicklung des investigativen Journalismus und bei der Aufdeckung sozialer Missstände in den USA eine bedeutende Rolle. Und die Leserinnen und Leser gierten nach diesen Geschichten, was für die Verleger satte Umsatzzahlen bedeutet. Und das bedeutete auch, dass die Verleger wirklich diese jungen Journalistinnen wirklich suchten und anstellten für solche Reportagen. Elisabeth war besonders standhaft, besonders selbstbewusst und wagemutig und war für viele Journalistinnen, aber auch für andere berufstätige Frauen ihrer Zeit ein Idol und ihre Arbeitsweise fand bald Nachahmerinnen. Doch wie wurde Elisabeth ein Girl-Stunt-Reporter? Erste Aufmerksamkeit erhielt sie 1884, nachdem sie einen empörten Leserbrief zu einer frauenfeindlichen Kolumne in der Zeitung Pittsburgh Dispatch geschrieben hatte. Der Leserbrief sollte ihr Leben in eine ganz neue Richtung lenken. In der Kolumne mit dem Titel »What Girls Are Good For«, zu Deutsch »Wofür Mädchen gut sind«, ging es darum, dass Frauen ausschließlich dazu da seien, Kinder zu gebären, gute Ehefrauen zu sein und sich um den Haushalt zu kümmern. Ihre einzige Aufgabe bestünde darin, zu kochen, zu bügeln und das Haus in Ordnung zu halten. Dass sie als Verkäuferin oder Sekretärin arbeiten gehen wollten, das sei doch wohl eine Ungeheuerlichkeit. Elisabeth explodierte und setzte sich sofort an einen wütenden und temperamentvollen Leserbrief, in dem sie ihre gegenteilige Meinung zum Ausdruck brachte. Den Leserbrief unterschrieb sie, wie damals üblich, mit einem Pseudonym. Das Pseudonym, welches sie nutzte, ist »Einsames Waisenmädchen«. Der Herausgeber der Zeitung Pittsburgh Dispatch, George Madden, war von der Qualität sowie dem direkten und deutlichen Schreibstil des Leserbriefes von Elisabeth und von ihrer Passion und Überzeugung so beeindruckt, dass er den Leserbrief veröffentlichte und gleichzeitig eine Anzeige schaltete, über die er nach dem anonymen, einsamen Waisenmädchen suchte und es darum bat, sich zu offenbaren. Da Elisabeth gerade auf Arbeitssuche war, geht sie seinem Wunsch nach und marschierte also direkt in seine Redaktion. Und sie erhält auch tatsächlich ihren ersten journalistischen Auftrag und schreibt den Text The Girl Puzzle, in dem sie auf die prekäre Situation von Frauen nach einer Scheidung eingeht und für die Aktualisierung des Scheidungsgesetzes plädiert. George Madden, ihr Chef, ist begeistert und bietet ihr einen Vollzeitjob als Reporterin an. Sie soll sich nur einen etwas attraktiveren Namen aussuchen, den sie dann als Autorin für ihre Artikel verwendet. Sie nimmt das Angebot an und verwandelt sich in die Journalistin Nellie Bly. Elisabeth beginnt ihren neuen Job durchaus motiviert und euphorisch und schreibt als Nellie Bly nun kritische Reportagen, wie zum Beispiel eine Serie über den Alltag der Fabrikarbeiterin in der Stahlindustrie. Elisabeth alias Nellie Bly will über die echte Belange von den Frauen schreiben und erfindet eine neue, nie dagewesene Methode, das zu tun. Sie fragte sich, ob die Geschichten, die Arbeiterinnen und ihre niedrigen Löhne und die grausamen Behandlungen, also die darüber erzählten, ob die wirklich der Wahrheit entsprachen. Und für sie gab es eigentlich nur eine Möglichkeit, das herauszufinden, indem sie selbst eine von denen wird. Sie nimmt vorübergehend eine Arbeit in einer Stahlfabrik an und schreibt über das Schicksal der Arbeiterin. Elisabeth verfasst noch einige Reportagen mit investigativen Zügen, was allerdings durch die damit verbundene schlechte Publicity unter anderem zu Protesten seitens der Unternehmer führt. Und das führt daher oder dazu, dass sie zum Missfallen dieser Publicity und der Unternehmen in eine harmlosere Abteilung der Zeitung versetzt wird. Und zwar in die Redaktion mit den Frauenthemen. Und das gefällt ihr natürlich gar nicht, denn anstatt wichtige gesellschaftliche Themen abzudecken, ging es nun inhaltlich um Klatsch und Tratsch und um Haushalt und Gartenarbeit und Mode. Eben das, was Frauen in Tageszeitungen so tun. Für jemanden vom Format von Nellie Bly war das natürlich viel zu wenig. Schon bald machten sich bei ihr eine Unzufriedenheit und Langeweile breit. Sie möchte mehr, etwas tun, was noch kein Mädchen zuvor getan hat, wie sie selber später sagen wird. Kurzerhand bewirbt sich die jetzt 21-jährige Journalistin für eine Auslandskorrespondenz nach Mexiko und ihr damaliger Chef stimmt dem Plan zu. Während ihrer 6-monatigen Reise verfasst Nellie Bly mehrere regierungskritische Artikel, schreibt über Korruption und Armut in dem Land und macht auf die menschenrechtsverletzenden Handlungen der Regierung aufmerksam. Sie schickt ihre Berichte an den Pittsburgh Dispatch und veröffentlicht diese später sogar unter dem Titel Six Months in Mexico, 6 Monate in Mexiko als Buch. Schon bald wird ihr wegen ihrer Berichte von der mexikanischen Regierung mit einer Verhaftung gedroht und sie wird aufgefordert, das Land zu verlassen. Nellie flieht zurück in die USA und wird als Theaterkritikerin bei der Pittsburgh Dispatch weiter beschäftigt. Aber auch das langweilt sie und füllt sie überhaupt nicht aus, sodass sie dann die Zeitung verlässt und nach New York geht. Dort sollte es einige Zeit dauern, bis sie einen Job finden würde. Dieser wird sie dann aber endgültig berühmt machen. Sie bewirbt sich bei der New York World, die damals größte Tageszeitung der USA. Die Zeitung gehört damals dem legendären Verleger Joseph Pulitzer. Dessen ins Leben gerufene Pulitzer-Preis der bedeutendste Medienliteraturpreis der Gegenwart ist. Und was glaubst du? Bekommt Elizabeth alias Nellie Bly den Job beim berühmten Joseph Pulitzer in der hart umkämpften und damals männerdominierten Journalismuswelt?
Ich könnte mir vorstellen, dass sie ihn vielleicht nicht direkt bekommt, aber ich glaube, du hättest jetzt die New York World und Herrn, ich habe Sachen übrigens immer Pulitzer und nicht Pulitzer.
Pulitzer, ja.
Pulitzer.
Pulitzer. Pulitzer, du hast recht, ja.
Also ich weiß gar nicht, bei Kopf
dort auch der Pulitzer-Preis.
Pulitzer. Ja. Ich glaube, du hast nicht so viel von ihm erzählt, wenn sie den Job nicht kriegen würde. Deswegen glaube ich, sie kriegt den, aber vielleicht nicht sofort. Vielleicht kommt noch ein kleiner Kniff, wie sie an den Job kommt.
Na, sie wird genommen.
Ah, ohne Kniff.
Ohne Knisch. Und sie wird auch recht schnell berühmt. Ihr investigatives und mutiges Vorgehen findet vor allem unter den jungen Journalisten Nachahmerinnen, denn damit wird Nellie Bly eine Vorreiterrolle im investigativen Journalismus in Amerika zugesprochen. Nellie schreibt Artikel über korrupte Politiker, über Kinderhandel, über Gefängnisse oder über die Zustände auf dem Straßenstrich im Central Park. Sie interviewt unter anderem den blutrünstigen Bisonjäger und Indianerkiller Buffalo Bill. Und zwei ihrer besten und bekanntesten Stories werde ich dir jetzt vorstellen. Und für die erste Story zeige ich dir jetzt ein Bild und beschreib doch mal bitte, was du siehst und was du denkst, was ihre Story sein könnte.
Okay. Also auf dem Bild zu sehen ist eine, also es ist gar kein Foto, sondern eine Zeichnung, würde ich sagen, so eine Bleistiftzeichnung. Mhm. Und darauf zu sehen sind insgesamt drei Bilder. Auf dem großen Hauptbild in der Mitte sieht das aus wie so eine sehr große Versammlungshalle, sehr voll. Oben auf den Rängen sitzen Menschen auf dem ersten, zweiten Rang. Überall heben sie die Hände und scheinen zu winken oder vielleicht auch was zu skandieren. Und unten stehen eine ganze Reihe an Herren mit Zylindern. Auf der linken Seite würde ich sagen, ist es ein Polizist, der dann hinter der einzigen, zumindest für mich erkennbar einzigen Frau auf der Skizze steht, die einem Mann gegenübersteht, der seinen Zylinder hebt. Und unten rechts sieht man einen Zug, eine Lok, eine Dampflok. Und es sieht so aus, als würden ganz viele Menschen vor der weglaufen oder aus dem Zug rausspringen oder so oder neben dem Zug herlaufen. Aber sie gucken nicht in die Richtung des Zuges, würde ich sagen. Sieht auch noch so ein bisschen Kampfszene aus. Und oben links ist noch ein rundes Bild. Auch da wieder viele Leute drauf zu sehen. Ich würde sagen, wieder eher in einem Raum. Und auch hier ist eine Frau inmitten von vielen Männern zu sehen. Irgendwas hat sie in den Händen. Ich kann aber leider nicht erkennen, was. Und vor ihr steht auch wieder ein Herr mit einer dunklen Jacke, alle anderen haben helle Jacken an, der auch irgendwas in der Hand hält, was er ihr so hinhält, aber ich kann es auch nicht erkennen, was.
Welche Form hat das denn?
Rund.
Mhm.
Das ist wie eine Kugel.
Mhm.
Das Thema geht's noch nicht. Unter dem Zug steht übrigens noch The Arrival in Philadelphia. Und jetzt habe ich gerade Angst, dass du mir das irgendwas sagen müsste, weil das ein wichtiges historisches Ereignis ist, was ich jetzt nicht weiß. Also ich finde es voll schwer. Durch diesen Zug habe ich irgendwie das Gefühl, das können so Überfallthemen irgendwie sein. Also so Zugüberfälle gab es doch früher auch manchmal im Wilden Westen und so. Aber eben ist interessant, dass halt auf diesen anderen beiden Bildern immer eine Frau quasi inmitten von Männern zu sehen ist, die aber immer auch irgendwie aussehen, als hätten, also wären sie so im Fokus.
Mhm.
Ja, jetzt muss ich eine Geschichte mir überlegen. Erzähl, ich finde es ganz schwer. Ich sage jetzt mal Zugüberfall und die Frauen waren schuld.
Die Frauen waren schuld, okay. Also dieses Bild zeigt Nellie Bly, das ist die Frau, die einzige Frau, die du siehst, am New Yorker Bahnhof nach ihrer Reise.
Aus Mexiko.
Und das ist nicht irgendeine Reise.
Ach so.
Denn Nellie Bly hat eine wagemutige Idee. Angeregt von Jules Vernes Erfolgsroman In 80 Tagen um die Welt, möchte es die junge Journalistin in weniger als 80 Tagen schaffen, die Welt zu umrunden. Und das auch noch ganz alleine, ohne männliche Begleitung. Das ist extrem ungewöhnlich in der damaligen Zeit. Und ihr Chef Joseph Pulitzer wittert eine große Sensationsgeschichte daraus und stimmt ihrem Plan zu. So beginnt ihre über 32.800 Kilometer lange Reise am 14. November 1889 in New York, als Nelly um 9.40 Uhr den Schiffsdampfer Augusta Victoria betritt, der sie dann nach Europa bringen soll. Mit einem Handgepäck von nur 5 Kilo Gewicht und einem einzigen karierten Kostüm, was sie auch auf dem einen Bild anhat,
ja,
das auch in den folgenden Jahren zu einem Modehit Nummer 1 für die moderne New Yorkerin mutiert, und ohne jeglichen Beschützer macht sie sich auf den Weg. Sie fährt von London in Richtung Italien und besucht auch Verne in Frankreich, der dann zu ihr gesagt haben soll, wenn sie es in 79 Tagen schaffen, werde ich ihnen applaudieren. Aber 75 Tage, das wäre ein Wunder. Nelly Blys Weltreise wurde zu einem Medium-Event und sorgte international für großes Aufsehen. Überall, wo sie hinkommt, wird sie jubelt in Empfang genommen. Und das ist das, was du gesehen hast. Die laufen den Zügen, wo sie drin sitzt, hinterher, daneben, ja, und jubeln ihr zu. Der Grund dafür ist simpel. Nicht nur galt es zu dieser Zeit mehr als unüblich, dass eine Frau reisen geht, noch unüblich ist, dass eine Frau einen Weltrekord brechen wollte. Die mediale Berichterstattung war sogar so groß, dass eine Konkurrenzzeitschrift, und zwar die Cosmopolitan, eine eigene Reporterin losschickte, die Nelly Bly überholen sollte und vor ihr zurückkehren sollte. Somit wurde diese Reise sogar zu einer Wettfahrt. Und das war das Spektakel des Jahres. Es gab sogar ein Preisausschreiben, bei dem eine Europareise gewonnen werden konnte, wenn man Nellys genaue Ankunftszeit getippt hatte. Circa 1 Million Menschen wetteten mit.
Wow.
Es gab ein Nelly Bly Weltreise-Brettspiel, ein Nelly Bly Globus. Und das ist diese Kugel, die du auf dem anderen Bild gesehen hast. Die wird ein Globus sein. Genau. Überreicht. Und es gab Nelly Bly Kleider, natürlich. Und weltweit wurde über diese Reise berichtet. Und bei ihrem Endspurt durch die USA wurde sie wirklich von Menschenmassen bejubelt. Ich kann dir jetzt zwar keine Weltreise versprechen, wenn du richtig tippen solltest, aber was denkst du denn, wie lange braucht Nelly Bly für ihre Weltreise?
Ich sag 75 Tage. Ich glaube, die packt das und ich glaube, sie macht es so schnell, dass Jules Verne vom Stuhl fällt.
Da sie ausschließlich mit Dampfschiffen und den bereits bestehenden Eisenbahnlinien fährt, hat sie immer mal wieder mit zeitlichen Verzögerungen zu kämpfen, die ihre Reiseplanung durcheinander bringen. Und dadurch kommt sie 2 Tage hinter ihrem Zeitplan an.
Oh.
Nelly Bly kommt am 25. Januar 1890 um 15.51 Uhr wieder in New York an und bricht damit den Weltrekord der schnellsten Weltumrundung aller Zeiten. Sie war genau 72 Tage, 6 Stunden, 11 Minuten und 14 Sekunden unterwegs.
Wow, und sie war hinter ihrem Zeitplan. Also sie hatte es noch schneller geplant.
Richtig. Was glaubst du denn, wann kommt ihre Konkurrentin an, die ja mehr oder weniger zeitgleich losgeschickt wurde?
Boah.
Die ist übrigens nicht in die gleiche Richtung, sondern eher, also in die entgegengesetzte Richtung losgefahren.
Ja. Aha, gute Frage, weil ist das nicht sogar mit der Zeitverschiebung in eine Richtung ein Vorteil? Oder ist es egal? Weiß ich gerade auch nicht.
Ich glaube, es ist egal.
Okay.
Du kommst ja in der gleichen Zone wieder zurück.
Okay, dann ich tippe bei der auch 75 Tage, weil ich glaube auch, dass sie schneller war als Jules Verne und dass man jetzt so merkt, ja okay, sogar 2 Frauen können das schneller als bisher. Aber ich glaube, sie ist langsamer als Nelly.
Sie ist langsamer als Nelly und sie braucht 4 Tage länger, also 76 Tage.
Ah, oh, aber war hier sehr nah dran.
Sehr nah dran, ja. Nelly wird als Pionierin gefeiert. Und da sie zu ihrem Weltrekord auch noch eine der ersten Frauen war, die eben unbegleitet von einem Mann eine derartige Reise unternommen hatte. Und das macht sie nochmal zum Vorbild für viele Frauen in der damaligen Zeit. Im Alter von 26 Jahren verfasste sie in 72 Tagen um die Welt einen Reisebericht, den zu jener Zeit einfach alle lesen wollten. Man muss dazu sagen, aus heutiger Sicht ist der Reisebericht durchaus kritisch zu bewerten, da er, ich nutze jetzt ein Zitat, den Geist des Hochmutes der weißen Bevölkerung atmet. Und sie abwertende Äußerungen über Menschen und die Umstände in vielen Ländern der Reise gemacht hat. Zum Beispiel hat sie einen Kommentar abgelassen über den grunzenden Träger, der sie in Hongkong durch die Straßen geschleppt hat. oder über die lästigen Bettler in Ägypten. Nelly hetzt sich bei ihrer Weltumwohnung derartig ab, dass sie nur wenig Empathie aufbringen kann für die Menschen, deren Länder sie dadurch durchreist. Das ist eigentlich sehr untypisch für sie, denn in der Regel prangert sie ja eigentlich die Missstände unerschrocken an. Aber in ihrem Reisebericht wird schon klar, es ging nicht um das Entdecken der durchquerenden Reise, sondern es ging ihr tatsächlich nur um den Rekord. Nelly reist ausschließlich erste Klasse und lässt sich auf das Fremde wirklich kaum ein. Die Reportage wird vorab in der Zeitschrift abgedruckt und erscheint 1890 unter dem Titel Around the World in 72 Days, ebenso wie ihre Mexiko-Erfahrung als Buch. Vor ihrem Weltrekord gelang Nelly aber noch ein anderer Coup, der sie auch wieder zu einer Pionierin machte und wenn nicht sogar zu Erfinderin des investigativen Journalismus machte oder zumindest zu der ersten Frau, die diesen investigativen Journalismus in die USA brachte. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal erwähnt, der investigative Journalismus. Mhm. Was stellst du dir darunter vor?
Ja, investigativer Journalismus für mich auf jeden Fall. Einmal hast du es schon ein bisschen beschrieben, nämlich, dass sie zum Beispiel selbst als Fabrikarbeiterin sich hat anstellen lassen, um wirklich live daraus zu berichten und auch um Dinge zu enthüllen, die man vielleicht auch nur dann merken kann, wenn man halt mehr nachforscht, als wenn man nur jetzt das Interview mit dem Chef führt und sagt, oh ja, Arbeitsbedingungen sind hier top, weißt du, sondern halt eher quasi nochmal versucht, in die Tiefe zu gehen. Und Skandale aufzudecken.
Ja, sehr gut erklärt. Also genau so nennt man eben den Journalismus oder die Journalisten, die mit großem Sinn für Gerechtigkeit, Mut und persönlichem Einsatz Missstände aufdecken. Und bevor ich dir mehr über diesen Einsatz von Nelly berichte, möchte ich dir noch eine weitere Reportage darüber zeigen. Und auch diese Reportage hat sie als Buch veröffentlicht. Und das habe ich dir jetzt auch nochmal gerade geschickt. Oder einen Auszug daraus.
Augenblick. Ja. Ah. Okay, sehr schön. Vielleicht kurz, ich sage das mal kurz als Info im Hintergrund. Wir beide haben aktuell keine Wette laufen, aber wir haben uns beide vorgenommen, mehr zu lesen und machen das auch seit 2024, finde ich beide sehr gut und schicken uns immer, wenn wir ein Buch gelesen haben, so eine kurze Zusammenfassung und Bewertung, wie wir es fanden. Und das machen wir mit so einer App, Bookmary heißt die, wo das dann, finde ich, auf so einem Bild immer ganz nett auch aussieht. Könnt ihr euch bei Instagram dann angucken. Und das hast du mir jetzt geschickt, so eine Zusammenfassung. Das heißt, du hast das Buch gelesen, das ist jetzt Buch Nummer 14, 15, ich weiß es gar nicht bei dir.
Genau. Ja. Okay. Also eins davon, ich weiß es gerade auch nicht, aber wahrscheinlich 14. Genau, das hatte ich gelesen, weil ich wusste, dass ich sie irgendwann mal im Podcast vorstellen wollte. Und sie hat eben über ihren Undercover-Einsatz 10 Tage im Irrenhaus sich unter falschem Vorwand in eine berüchtigte psychiatrische Anstalt für Frauen einweisen lassen. Und darüber hat sie auch einen Bericht geschrieben und eben auch ein Buch veröffentlicht. Das hat sie 10 Tage im Irrenhaus genannt und schreibt dann eben über diese 10 Tage in der psychiatrischen Einrichtung.
Soll ich mal deine Einschätzung dazu vorlesen?
Ja, kannst du gerne machen.
Das Buch beschreibt eine Geschichte einer Journalistin, die sich freiwillig für 10 Tage in eine Psychiatrie einschmuggelte. Sie spielte verrückt, um hinter die Fassade, hinter die geschlossenen Türen blicken zu können. Zu erleben, wie mit Patientinnen umgegangen wird. Zu erleben, wie unterschiedlich verrückt die Patientinnen sind. Und um zu erleben, wie Ärzte ihre Diagnosen stellen. Es ist teilweise wirklich erschreckend und legt die Ignoranz und die Boshaftigkeit einiger Menschen dar. Der Schreibstil ist schlicht und einfach, wenig Prosa, eher berichtsmäßig.
Ja, passt ja auch zu einer Journalistin eigentlich. Ja.
Und ich muss gerade lachen, als ich es gerade vorgelesen habe, ist mir aufgefallen, du hast mir das schon geschickt.
Ich hatte das schon mal geschickt.
Ja, witzig.
Ja, ich hätte so ein bisschen gedacht, ob du dich dann so noch irgendwie daran erinnern kannst, wenn ich dir jetzt Cover schicke. Und dann habe ich gedacht, das könnte ein bisschen schwer werden.
Ja,
da bist du. Ja, und dann habe ich gedacht, ich schicke dir das einfach nochmal.
Sehr gut.
Leider kennst du es dann wieder.
Ja, er wird beim Lesen. Ich gedacht, ja, genau. Das kommt mir doch sehr bekannt vor.
Genau. Also, eine große Frage war, wie sie es schaffen sollte, undercover in eine Nervenheilanstalt zu kommen. Wie sollte sie es schaffen, einen Richter und mehrere Fachärzte davon zu überzeugen, sie dort einzuweisen? Nelly Bly fasste einen Plan. Sie möchte unbedingt am eigenen Leibe die Behandlung sowie die Lebensumstände der Patientinnen erfahren. Eines Abends besucht sie ein Frauenhaus, bleibt die ganze Nacht wach und macht einen unüblichen Verhalten. Macht mit einem unüblichen Verhalten auf sich aufmerksam. Sie redet viel auf Spanisch, schreit, fängt an zu weinen, bezeichnet die anderen Frauen als wahnsinnig. Und so dauert es nicht lange und die ängstlichen Bewohnerinnen des Frauenhauses holen die Polizei, um die Verrückte zum nahegelegenen Gerichtsgebäude zu bringen. Nach einer kurzen Untersuchung wird Nellie Bly, die sich jetzt als Nellie Brown ausgibt, als geistesgestört erklärt und in die psychiatrische Klinik eingeliefert. Diese psychiatrische Klinik heißt Black Whales Island und ist recht abgeschottet, also liegt wirklich auch auf einer Island. Man muss mit dem Boot dahin fahren, um in diese Klinik zu kommen. Auf Black Whales Islands, hinter den dicken Mauern der Psychiatrie, sind die Umstände schlimmer, als Nellie Bly zuvor gedacht hatte. Die Patientinnen werden dazu gezwungen, den ganzen Tag auf harten Stühlen zu sitzen und zu schweigen. Zu essen und zu trinken gibt es vergammeltes Essen, trockenes, geschmackloses Brot und dreckiges Wasser. Beim Duschen wird ein und dasselbe kalte Wasser für alle Frauen benutzt. Egal welche Krankheiten und darunter auch Hautkrankheiten sie auch haben mögen. In den 10 Tagen ihres Aufenthaltes deckt Nellie die unmenschlichen Zustände für die Patientinnen sowie weit verbreitetes psychisches und physische Misshandlungen und Erniedrigungen durch das Personal auf. Manche Patientinnen wurden angeschrien oder gar grundlos geschlagen. Ihre schockierendste Entdeckung war allerdings, dass viele Insassinnen der Anstalt gar nicht krank waren. Es handelte sich zum Teil um Einwanderinnen, die straffällig geworden waren oder auch nicht und sich eben nicht auf Englisch verständlich machen konnten. Andere waren einfach nur arm, hatten keine Familie mehr oder waren von der Gesellschaft verstoßen worden. Das heißt, bei einigen Patientinnen bestand die mentale Krankheit darin, kein Englisch zu sprechen oder kein Geld zu besitzen. Sie schreibt über ihre Erfahrungen mit den Ärzten, die trotz ihrer Untersuchung weder erkannten, dass sie psychisch gesund war, noch eine geeignete Behandlungsmethode bei ihr anwendeten. Also sie hatte für sich selber überhaupt keine Diagnose bekommen. Sie war einfach verrückt. Nach 10 Tagen wird sie von den Anwälten der Zeitung New York World aus der Anstalt herausgeholt. Aus Nellie Brown wird wieder Nellie Bly. Ihr Erzählungswerk machte Nellie Bly schlagartig berühmt. Eine Undercover-Aktion wie diese hatte es zuvor so noch nicht gegeben. Und schon gar nicht von einer Frau. Und neu war auch dabei der Stil. Also sie schreibt in der Ich-Perspektive. Schon fast literarisch. Ich habe es eher als schlicht, aber andere Quellen haben es als fast literarisch beschrieben, wie diese Geschichte erzählt wurde. Aber es ist primär die Enthüllung, die Beweislage und die Faktenschärfe, die Nellie Blys Arbeit so beliebt macht. Es verschafft ihr so dieses Buch 10 Days in a Madhouse oder 10 Tage im Irrenhaus, verschafft Nellie Bly nicht nur nationalen Ruhm, es lenkt auch die Aufmerksamkeit auf die tatsächlichen Missstände in den psychiatrischen Kliniken. Und so führt diese Veröffentlichung und diese Empörung nicht nur zu einer gerichtlichen Untersuchung, sondern sogar zu einer Erhöhung der staatlichen Fördermittel um 800.000 US-Dollar für psychiatrische Einrichtungen, was damals, glaube ich, wirklich eine Menge ist. Mhm. Und damit läutete Nellie Bly eine neue Ära des investigativen Journalismus ein und stieg zu einer sehr wichtigen Stimme des Landes auf. Nellie arbeitete noch einige Jahre lang als Journalistin und berichtete auch noch über zum Beispiel über den Pullmans-Streik, den größten Arbeiterprotest in der amerikanischen Geschichte. In diesem Kontext interviewte Nellie die Anarchistin Emma Goldman, was ich gar nicht wusste, nämlich nach der ist die deutsche feministische Frauenzeitung Emma benannt.
Ah, das wusste ich auch nicht.
Und das Interview mit der Emma Goldman war besonders, da es das erste ausführliche Interview mit Emma Goldman war, was in der US-amerikanischen Presse überhaupt erschienen ist. 1895 hängte Nellie ihren Beruf an den Nagel und heiratete nach nur 3 Wochen Kennenlernphase einen wesentlich älteren älteren Mann, und zwar den Industriellen Robert Livingston Seaman. Und der wesentlich älter sind hier in Zahlen 40 Jahre älter.
Also wirklich
deutlich älter.
Schon deutlich älter.
Nach seinem Tod 1904 übernahm sie als Alleinerbin das Unternehmen, die Ironclad Manufacturing Company, das war eine Stahlfirma. Sie ruhte sich jedoch keineswegs auf ihrem Erbe aus, sondern nahm ihre Aufgaben als Unternehmerin sehr ernst. Sie führte neue Techniken der Stahlproduktion ein und bezeichnete sich auf ihren Visitenkarten als die einzige Frau der Welt, die ein Industrieunternehmen von solcher Größe persönlich leitet. Fand ich ein bisschen lustig, das da so drauf zu schreiben, ein Riesatz. Zudem setzte sie sich für gerechte Arbeitsbedingungen und soziale Reformen ein und setzte auch viele der geplanten Reformen um. So schaffte sie für die Angestellten ein soziales Fürsorgesystem, richtete eine Leihbibliothek ein und ließ sowohl eine Turnhalle als auch eine Bowlingbahn bauen. Und was sie auch noch entwickelt hat, das fand ich auch irgendwie noch ein bisschen lustig, sie hatte zwei außerordentliche Erfindungen, und zwar eine innovative Milchkanne und eine stapelbare Mülltonne. Und für beide Erfindungen hat sie unter ihrem Namen ein Patent angemeldet.
Sehr gut.
Der Erfolg war jedoch nicht von Dauer, da sie von ihrem Vertrauten systematisch betrogen wurde. Und dadurch durch diesen Betrug ging das Unternehmen nach 5 Jahren kurz vor Beginn des Ersten Weltkrieges bankrott.
Boah.
Nelly stieg dann nochmal in den Journalismus ein, fuhr nach Wien und arbeitete über 5 Jahre hinweg als Kriegsreporterin für das New York Evening Journal. Richtete über die Kriegssituation an der Ostfront, lag zeitweise in Schützengräben direkt an der Front und war damit die allererste Frau, die direkt von der Front zwischen Serbien und Österreich berichtete. Ihre lebendigen Beschreibungen der schrecklichen Zustände an der Ostfront zeichneten ein eindrucksvolles Bild für die Amerikaner, die 3 Jahre später in den Krieg eingreifen sollten. Ihre Zeit in Europa verbrachte sie jedoch nicht nur an der Front, sie arbeitete auch in Hilfsorganisationen für Waisen und Kriegswitwen. Erst 1919, also ein Jahr nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, kehrt sie in die USA zurück. Sie arbeitet weiter als Kolumnistin und schreibt regelmäßig für das New York Evening Journal. Zudem engagierte sie sich für die Unterbringung von Waisenkindern und adoptierte sogar selbst ein Kind. Doch kurz darauf stirbt Nelly Bly, unerwartet an einer Lungenentzündung. Nelly wird auf dem Woodlawn Cemetery in den Bronx begraben und befindet sich dort in guter Gesellschaft mit ihrem alten Chef Joseph Pulitzer, der auch dort seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Elizabeth Jane Cochran, alias Nelly Bly, wird 57 Jahre alt und lebte mit einer unglaublichen Gier danach, Dinge zu tun, die noch keine Frau getan hatte.
Boah, ich habe ein bisschen Gänsehaut bei diesem Satz. Ich habe gerade auch wirklich gedacht, boah, was ein Leben. Also ich habe kurz gedacht, was kommt denn jetzt noch? Also Wahnsinn. Sehr beeindruckende Persönlichkeit.
Fand ich auch. Und ich habe sehr gekürzt. Ich musste sehr kürzen.
Echt?
Wow.
Ja. Ich hab auch noch so viel gedacht zu diesem 10 Tage im Irrenhaus und so. Also Wahnsinn, was sie da alles aufgedeckt hat. Und also auch ehrlich gesagt finde ich einfach erschreckend, wie mit Frauen, gerade Frauen ja häufig auch umgegangen wurde, ne? Also auch Hysterie, so als die, das ist eine verrückte Frauenkrankheit und sowas. Und wie du das erzählt hast mit, ja, die kein Englisch sprechen konnten, ja, die waren halt dann verrückt. Oder die keine Mittel hatten, mittellos waren und so. Ist dann verrückt, werden dann da eingefärcht quasi und schlecht behandelt. Oder auch, also beziehungsweise gar nicht psychologisch behandelt, sondern einfach nur mies behandelt.
Ja.
Das fand ich schon krass. Ich fand es auch voll interessant, dass sie dann in die Industrie quasi ja wechselt fast, ne? Also als einmal diejenige, die sich heimlich hat einschleusen lassen in eine Fabrik und jetzt später leitet sie quasi eine. Aber fand ich sehr cool und ich habe es aber auch von ihr erwartet, jetzt ehrlich gesagt, dass sie dann für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versucht, ein bisschen coolere Umstände zu schaffen.
Ja, das stimmt, das passt so in den Kontext irgendwie rein, ja.
Ja. Ja, sehr cool. Nelly Bly.
Mhm.
In ihrem karierten Kostüm.
Genau. Der Modetrend. Schlechthin.
Absolut. Ganz vielen Dank für diese Geschichte, Schwesterherz.
Ja, sehr gerne. Damit hören wir uns das nächste Mal.
Genau, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin.
Macht's gut.
Macht's gut.
Das war Sister React. Von und mit Christina und Melli.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da.
Und abonniert den Podcast für weitere spannende Geschichten.
Macht's gut!
Moderation: Christina Tiso und Melanie Vogelpohl. Musik: Till Tiso. Produktion: Melanie Vogelpohl.